Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Ganz herzlich willkommen zum Breitband. Eine Stunde Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Mikrofon Philipp Banse. Eines der Top-Themen im Netz war dieser Tage Reddit.com. Reddit ist ein großes Forum, in dem jeder sein eigenes Unterforum aufmachen kann, sogenannte Subreddits. Und es gibt da sehr, sehr wunderbare und fruchtbare Diskussionen, aber eben auch Foren, die sich ja auf den Hass gegen Übergewichtige, auf den Hass von Frauen und dem Hass auf Juden widmen. Foren, in denen zum Mord an Afroamerikanern aufgerufen wird. Also da gibt es auch echt sehr, sehr finstere Orte. Und als die Chefin von Reddit einige dieser fiesesten Unterforen dicht machen wollte, da boykottierte die Crowd die Seite und die Chefin musste dann letztendlich ihren Platz räumen. Der neue Chef will diese Hassräume jetzt weniger sichtbar machen. Ja, das ist unser Thema. Wie gehen wir im Netz miteinander um? Wie gehen wir gegen blanken, gemeinen Hass, gegen Erniedrigungen vor, ohne das enorme Potenzial des Netzes für eine breite, freie und globale Diskussion zu beschneiden? Das ist unser Thema in der nächsten knappen Stunde. Und wir haben eine Menge Gäste dazu eingeladen. Ich fange mal an mit Ingrid Brodnik, zugeschaltet aus Wien, derzeit Redakteurin beim österreichischen Nachrichtenmagazin Profil. Dort zuständig für die Berichterstattung über digitale Themen. Und Frau Brodnik hat auch ein Buch geschrieben, das nennt sich Der unsichtbare Mensch, wie die Anonymität im Internet unsere Gesellschaft verändert. Erstmal ganz herzlich willkommen, Frau Brodnik, und Grüße nach Wien.
Ja, hallo an die deutschen Zuhörer und an Sie im Studio.
Aus Frankfurt ist zugeschaltet Maike Haselmann. Sie war einige Jahre drei hauptverantwortliche Social-Media-Redakteurin bei Spiegel Online und leitet heute den Social-Media-Bereich bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auch Ihnen ganz herzlich willkommen und hallo und willkommen im Breitband.
Vielen Dank, ein schönes Hallo zurück.
So, wenn wir darüber reden, wie wir im Netz miteinander umgehen, fangen wir doch mal mit Ihnen persönlich an, Frau Haselmann. Beschreiben Sie doch mal Ihre Aufgabe als Social-Media-Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und erzählen Sie mal, wie, mit welchen Formen der Meinungsäußerung und der Debatte Sie da konfrontiert sind.
Also zur Arbeit selber. Ich bin mit einem Team und einer Kollegin für die sozialen Netzwerkpräsenzen der FAZ zuständig. Und wir wählen Texte von FAZ.net aus und bereiten die in Form von Teasern für die sozialen Netzwerke eben auf und sind dann im Weiteren für die Moderation derselben zuständig. Das machen wir von 7.30 Uhr bis 21.30 Uhr an 7 Tage in der Woche, manchmal auch ein bisschen länger. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie arbeitsintensiv und wie kontrovers die Themen dort diskutiert werden.
Sie waren ja auch eine der ersten, wenn nicht die erste Social-Media-Redakteurin in Deutschland. Bei Spiegel Online wurden Sie zumindest damals so verkauft. Da gab es, glaube ich, eine Episode um diesen Wirbelsturm Irene, der Sie dann am Ende ganz schön viel Arbeit und Nerven gekostet hat, um das wieder glatt zu bügeln. Können Sie das mal skizzieren?
Das fing an, dass das ja von Spiegel Online relativ prominent angekündigt worden war, dass es jetzt eine Social-Media-Redakteurin gibt. Dass ich jetzt auch irgendwann zwischendurch mal frei brauche und mal ein Wochenende zu genießen, damit hatte keiner gerechnet. Und an diesem einen besagten Wochenende ging es dann um diesen Wirbelsturm Irene. Und die Kollegen in der Redaktion haben sich überlegt, Mensch, Maike ist nicht da, wie können wir das Ganze jetzt auffangen? Und haben dann einen Kollegen, der vor Ort in New York war, ihm sozusagen die Kommunikation über Twitter verantwortet und haben gedacht, dass es ja eigentlich eine schöne Idee wäre, wenn der jetzt darüber berichten würde, wie das jetzt vor Ort ankommt, ja, wie schlimm der Wirbelsturm ist und einfach seine persönlichen Eindrücke schildert. Und irgendwann, da sich ja die Stadt sehr intensiv darauf vorbereitet hatte, wie so ein Wirbelsturm da ankommt und das jetzt nun weit hinter den Erwartungen der Stadt und der Menschen zurückblieb, kam es dann zu diesem legendären Tweet, Irene enttäuschend. In Anbetracht der Tatsache, was natürlich der Wirbelsturm schon bis dahin alles zerstört hatte, muss das natürlich über diesen Nachrichtenaccount auf die Leute dementsprechend gewirkt haben, als wenn das jetzt vermessen wäre, als wenn da jetzt sensationslüsterne Journalisten nur darauf gewartet hätten, dass da jetzt möglichst viele Menschen bald zu Schaden kommen und auch sonst irgendwie ganz viel zerstört wird. Das war natürlich nicht der Fall. Nichtsdestotrotz kam dann viel Feedback zurück. Und der Kollege, der dann, wie gesagt, die Kommunikation über diesen Hauptaccount übernommen hatte, hat sich darauf nicht weiterhin geäußert und hat dann gedacht, okay, ich bin dann mal weg. Und da sich dann niemand der weiteren Kommunikation angenommen hat, hat sich das dann etwas verselbstständigt und wurde dementsprechend auch auf mich übertragen. Und in den kommenden 2 Wochen hatte ich dann viel damit zu kämpfen, vor allen Dingen mit Leuten, die gesagt haben, wie kann man jemanden, der so unverantwortlich ist und sowas absolut Unmögliches schreibt, in so eine Position setzen.
Da haben Sie auch viel persönlich einstecken müssen an Beschimpfungen ja damals. Was haben Sie da mitgenommen? Das ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Was haben Sie aus dieser Episode mitgenommen?
Ich habe vor allem mitgenommen, dass wenn man sich dazu entscheidet, also in den sozialen Netzwerken präsent zu sein, auch mit einem Nachrichtenaccount, diese Kommunikation nicht abreißen zu lassen. Man kann sich nicht einfach dann stumm stellen und den Rechner ausmachen und sagen, in dem Moment geht mich das nichts mehr an. Ich glaube, es hätte überhaupt nicht dazu kommen müssen, auch damals nicht, wenn man eben am Ball geblieben wäre, wenn man das eingeführt hätte, dass da jemand vor Ort die Kommunikation übernimmt oder eventuell das im Nachhinein den Leuten erklärt, was da passiert ist, um einfach eben transparent zu machen, wie es dazu kam.
Frau Brodnik, Sie haben ja sich intensiv damit beschäftigt, wie sich Anonymität und im Netz auf unsere Gesellschaft auswirkt. Gibt es Kategorien, in die wir so diese, ich nenne es mal so unerfreuliche Kommunikationsarten einteilen können? Also vom kritischen und bissigen Kommentar unter einem Zeitungsartikel bis zu gefälschten Twitter-Accounts, mit denen einzelne Menschen erniedrigt und fertig gemacht werden.
Naja, das Interessante an der gesamten Debatte ist, dass oft eine unglaubliche Ungenauigkeit bei Begriffen herrscht. In Österreich reden wir dann oft von Hasskommentaren oder Wutpostings. Und es ist ein Überbegriff, wo eigentlich alles reinfällt, womit verschiedenste Menschen Probleme haben. Zum Teil fallen strafrechtlich relevante Aussagen hinein, die, glaube ich, aus aller Sicht problematisch sind, aber zum Teil auch Meinungen, die der eine okay findet und der andere eben nicht. Das heißt, wir haben eine große Ungenauigkeit. Ich rede gerne von toxischen Kommentaren. Für mich ist ein toxischer Kommentar einer, der entweder schon von vornherein darauf ausgerichtet ist, die Debatte zu zerstören, einfach nur Unmut zu sehen, oder einer, der zwangsläufig das tut. Das erlebt man immer wieder, es gibt viele Foren, das sind 1-2 Kommentare, die passen noch irgendwie zum Thema, die sind noch irgendwie so konstruktiv oder zumindest nicht irgendwie negativ, und dann kommt einer und dann geht es richtig los. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Fall eines Mordes in Österreich, wo ein Mann seine Ex-Frau erstochen hat, und auf einmal ist darunter dann Schlimmstes gepostet worden, im Sinne von, so wie manche Obrechtsfälle sind, ist das ja verständlich. So, das ist nicht nur strafrechtlich mitunter relevant, sondern vor allem toxisch. Was Sie beschreiben, vieles davon ist einfach Hasskommentare. Andere Sachen gehen schon richtig in Richtung Mobbing, wenn ich zum Beispiel einen Account anlege. Und die Frage ist natürlich, wie schaffen wir Medien das, da hinauszukommen, und wie können wir ein Diskussionsklima bieten, wo nicht jeder dann oder viele Menschen sich nicht ab quasi wenden davon und sagen, das ist mir eigentlich zu tief.
Da können wir anschließend noch ein bisschen drüber reden gegen Ende der Sendung. Ich wollte vorher noch mal ein bisschen Formen und Spielarten dieses Online-Hasses so zusammenkehren. Frau Haselmann, was verstehen Sie noch unter dieser, welche Beispiele können Sie noch nennen für, sagen wir mal, fehlgeleitete Internetkommunikation, die Sie gerne anders gestalten würden, fruchtbarer?
Ich habe mir mal eine kleine Trolltopologie zurechtgelegt, wie dann die einzelnen Schritte, je nachdem, was das für ein Mensch ist. Frau Brodnik hat es ja schon angesprochen. Es wird immer sehr viel in einen Topf geworfen. Tatsächlich ist das alles ein bisschen differenzierter zu betrachten. Und je nachdem, was das eben für ein Mensch ist, was der für ein Anliegen hat, ob das jetzt Hass ist oder ob er vielleicht ein Weltverschwörer ist oder einfach jemand, der Fremdwerbung postet und bei eBay seine Dreiradanzeige reinschaltet, das sind ja ganz unterschiedliche Mittel und Wege, wie Menschen da eben agieren.
Ja, aber das ist ja ganz interessant. Also Sie haben sich diese Topologie zurechtgelegt. Wie geht man denn damit um? Wie gehen Sie damit um? Wie reagieren Sie auf diese verschiedenen Typen?
Als erstes, wie gesagt, herausfinden, was ist das für ein Anliegen? In erster Linie gehe ich immer davon aus, dass die Nutzer nicht grundschlecht sind, sondern eigentlich diskutieren wollen. Je nachdem, was jetzt dann der Text oder der Tenor ist und wie dann wiederum auf eine Anfrage von uns dann reagiert wird, also sprich, man fragt nach, wie ist das gemeint oder auf was beziehen Sie sich jetzt genau, kann man das ja relativ schnell herausfinden. Und dann gibt es zum Beispiel Menschen, die ständig durch sachfremde Diskussionen stören. Da kann man dann den User einmal freundlich darauf hinweisen, um was es jetzt konkret in einem bestimmten Facebook-Thread zum Beispiel geht. Und bei wiederholtem Stören wird dann der Kommentar des Users dann spätestens ausgeblendet und irgendwann auch dazu übergegangen, die Kommentare zu löschen. Und wenn der User sowas nicht unterlässt, dann wird er in letzter Instanz, nachdem er noch verwarnt wurde, unter Umständen gesperrt.
Frau Bodling, wie ist denn das mit, sagen wir mal, Foren, die jetzt nicht so in dem engen Sinne moderiert werden wie beispielsweise Kommentare unter Zeitungsartikeln, sondern viele werden es mitgekriegt haben, Facebook-Gruppen, die sich mit quasi diesen, ja, auf rassistische und neonazistische Weise mit diesen Flüchtlingen in Freital beschäftigen und da übelste Hasskommentare abschicken. Wir haben so ein paar Foren, wie Reddit haben wir genannt, wo übergewichtige Frauen, Juden, eigentlich jede Art von Mensch aufs Übelste beschimpft werden. Wie kann man damit umgehen?
Das ist in der Tat eine sehr schwierige Frage. Was Sie ansprechen, sind ja Unterforen oder Gruppen, die diesen Hass oder gewisse negativen Fühle ausleben wollen. Ich glaube, was in solchen Fällen die größere Frage ist, welche Verantwortung haben Seiten wie Facebook, welche Verantwortung haben Portale wie Reddit? Tatsächlich ist mein Eindruck, dass ein sehr großer Austausch dazu stattfindet. Ich habe mein Buch im Jahr 2014 veröffentlicht und schon damals war Reddit ein großes Thema. Es gab einen sehr berühmten Fall, um den vielleicht kurz zu schildern, um zu erklären, warum das wirklich problematisch ist, von einem Troll namens Violent Acres. Der hat immer wieder unter Foren moderiert, wo es um Bereiche ging wie Frauenhass, Rassismus, Antisemitismus, etc. Der hat zum Beispiel es zum Sport gemacht, Menschen gemeinsam mit anderen Frauen heimlich zu fotografieren, und diese User haben dann auf Reddit ihre Bilder hochgeladen, wo im schnell Vorbeigehen jemand einer Frau ins Dekolleté gefilmt hat oder auf den Hintern oder im Bad etc. Also so Sachen, die so semi-legal sind oder in den USA vielleicht sogar ganz legal. Und das hat dann zu erheblichem Druck geführt, dass sogar Reddit, wo die Meinungsfreiheit immer extrem groß und hochgehalten wird, das schließen musste. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn ich nicht ein klassisches Medium habe oder eine klassische Seite, die so und so andere Ansichten hat, dann ist es mittlerweile an der Zeit, dass wir eine Debatte führen über jene Orte, wo der Hass zelebriert wird. Und ich glaube, es ist unrealistisch, dass wir den Hass aus den Menschen und aus dem Internet hinaus bekommen. Nur vielleicht wäre es schon gut, dass auf wirklich großen Portalen, die viele Gelder und Investoren an sich ziehen, die auch große Werbegelder akquirieren, dass man dort den Druck erhöht, dass so etwas nicht stattfinden kann. Eine viel bessere Lösung habe ich jetzt nicht, weil wenn man es einzelne dort mitpostet, ist das ein bisschen eine Sisyphos-Arbeit. Da können Sie den ganzen Tag 24 Stunden lang mitposten. Sie werden, glaube ich, wenig bewirken.
Über Gegenstrategien können wir dann nachher auch noch mal ein bisschen weiterreden. Was wissen wir denn über die Topologie und Charakterisierung derjenigen, die solche Kommentare, hasserfüllten Kommentare abschicken, die andere Menschen verletzen und erniedrigen. Können Sie das charakterisieren?
Ich habe ja schon, der Begriff Troll fiel schon und ich habe ihn nicht gleich erklärt. Sehr oft redet man im Internet von Trollen und häufig wird das sehr als pauschaler Begriff für alle Menschen, die sich irgendwie problematisch verhalten, verwendet. Das ist aber falsch. Eigentlich in einer sehr engen Definition ist der Troll, ist das der Begriff für den problematischsten User im Internet. Ein Troll ist eine Art Hacker unserer Gefühle. Das heißt, der will Schadenfreude sehen. Der will, dass sich andere Menschen ärgern. Trolle machen zum Beispiel Folgendes. wenn Jugendliche sterben, dann gibt es oft Kondolenzseiten auf Facebook, wo dann die Freunde schreiben, ich vermisse dich so sehr oder es ist so traurig. Und dann geht dieser Troll dorthin und schreibt Gemeines über dieses Kind, das gestorben ist. Solche Sachen machen Trolle, weil sie wissen, da kann man nicht zusehen, da kann man nicht cool bleiben und das quasi an sich vorübergehen lassen. Diese Trolle sind ein winziger Bestandteil in der Gesamtheit der User, aber die richten unheimlich viel an. Und weil Sie gefragt haben, wie kann man den so ein bisschen beschreiben? Es gibt eine sehr interessante Studie von kanadischen Wissenschaftlern, die hinterfragt haben, welche Motive Trolle haben. Und da stellte sich heraus, dass so der klassische Internet-Troll Anzeichen von Psychopathie, Narzissmus und Machiavellismus aufweist. Machiavellismus ist so die Freude daran, wenn man andere Menschen manipuliert. Ich glaube, das wird auch die dunkle Triade genannt. Das heißt, es gibt auch Menschen offline, die sich freuen, wenn andere Menschen Schmerzen haben. Und das Problem ist, dass diese Menschen online dann als Internet-Troll auftreten.
Die Frage ist ja auch so ein bisschen, Frau Bodnik, dieser Hass, der sich da in manchen Diskussionen zeigt, ist das ein Hass, der durch das Internet geboren wird oder zeigt der sich da nur und ist sowieso schon vorhanden und durch zivilisatorische Beschränkungen im persönlichen Gespräch, im physischen Gegenüber einfach nur, sagen wir mal, zivilisiert und eingedämmt?
Was wir in den Internetforen und auch auf diversesten Seiten erleben, das sind eben nicht nur diese wenigen Trolle, die das größte Problem darstellen, sondern das sind auch viele User, die entgleiten. Und zu dieser Frage, um jetzt zu dieser Frage zu kommen, das wird immer wieder argumentiert oder es wird immer wieder gesagt, lasst sie doch so hart posten, lasst sie doch all diese Dinge schreiben, da sieht man wenigstens, was in diesen Menschen drinsteckt. Und ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube eher, und es gibt auch Psychologen, die diese Ansicht vertreten, dass jeder Mensch dunkle und weniger dunkle Seiten hat. Und unsere Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass wir im Laufe der Zivilisation mehr und mehr gelernt haben, uns möglichst wenig gewaltvoll gegenüber den anderen aufzuführen. Das heißt, wir lernen eigentlich von Kindheit an, so mit unserem Umfeld zu interagieren, dass es nicht dauernd die anderen verletzt. Und im Netz fallen sehr viele dieser Sicherheitsmethoden, diese Sicherheitsmechanismen weg. Und das Wichtigste ist, der Augenkontakt sind nonverbale Signale. Es gibt eine eigene These, die dies erklärt, das ist der sogenannte Online-Disinhibition-Effekt, der Online-Enthemmungseffekt des Psychologen John Saller. Und der sagt, es ist schon gewissermaßen das Internet, das uns diese Facetten zeigt. Diese Facetten sind schon in den Menschen drin, nur im Netz fühlt man sich enthemmter. Und es gibt mehrere Faktoren, die dazu führen. Ein Faktor ist die Anonymität, also die Tatsache, dass nicht jeder weiß, wer ich bin. Das ist durchaus ein Faktor. Aber ein anderer sehr wesentlicher Faktor ist die sogenannte Unsichtbarkeit. Und das ist, was ich gerade beschrieben habe, der Augenkontakt. Wir sitzen jetzt zum Beispiel im Studio. Ich sitze in Wien, Sie sitzen in Deutschland. Ich glaube, Sie sind auch in Deutschland ein bisschen verstreut. Und wir haben da keinen Augenkontakt. Und das macht die Kommunikation immer schwierig. Weil nehmen wir an, ich würde irgendwie das sagen und ich würde es gar nicht so meinen, aber Sie würden das auf einmal als Beleidigung auffassen. Würden wir nebeneinander sitzen, würde ich sofort an Ihren Augen sehen, dass ich Sie jetzt getroffen habe. Und ich würde zurückrudern. Das Problem ist, ich kann im Netz sehr oft viele Dinge schreiben und ich muss mich nicht damit befassen, was das auslöst. Und das führt schrittweise zu einer Enthemmung. Und wenn ganz viele enthemmte User aufeinandertreffen, ja, dann lässt sich's unglaublich streiten.
Ich würde an dieser Stelle gerne mal Simone Raphael dazu nehmen. Sie sitzt hier bei mir im Berliner Studio. Erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Sie arbeiten für die Amadeo-Antonio-Stiftung und beschäftigen sich intensiv und schon seit Jahren mit Rechtsextremismus im Internet, haben eine Seite mutgegenrechtegewalt.de aufgebaut, sind Chefredakteurin von netzgegennazis.de und haben ein neues Projekt nonazi.net, also für soziale Netzwerke ohne Nazis. Das heißt, sie beschäftigen sich sehr intensiv mit Nazis und nationalsozialistischen und rassistischen Äußerungen im Internet. Mhm. Eine Sache, die Frau Botnick angesprochen hat, ist diese Anonymität und diese mangelnde Empathie und das mangelnde Mitgefühl, das zu dieser enthemmten Diskussion beiträgt. Fangen wir mal an mit der Anonymität. Mindert Namensnennung rassistische Äußerungen im Internet?
Wir haben ja jetzt vorher schon über einen sehr, sehr großen Bereich von verschiedenen Arten von Hassrede gesprochen. Wenn wir auf den Bereich gucken, in dem ich aktiv bin, also Rechtsextremismus, Rassismus, Rechtspopulismus, kann ich sagen, dass die Anonymität überraschenderweise wirklich überhaupt kein Faktor ist. Also tatsächlich sehr viele von den rassistischen, auch strafrechtlich relevanten, schwer volksverhetzenden und strafrechtlich relevanten Inhalten werden unter Klarnamen gepostet. Natürlich gibt es auch viele Fake-Accounts oder Accounts mit Namen, die halt auch die Ideologie unterstreichen. Aber tatsächlich die Hemmschwelle durch den Klarnamen ist wirklich überraschend gering, muss ich sagen, in unserem Bereich. Also das heißt, wir beobachten sehr intensiv Leute, die da keine Probleme mit haben, auch unter ihrem Klarnamen mit einem offenen Profil, wo man erkennen kann, wo sie arbeiten und wo sie leben, Dinge ins Internet zu stellen, die sie im wirklichen Leben wahrscheinlich so nicht äußern würden.
Wie unterscheidet sich denn, sag mal, der rassistische Hass, der sich im Internet äußert, von dem, was bisher beschrieben wurde?
Also einen deutlichen Unterschied würde ich darin sehen, dass man in dem Bereich zwar sicherlich auch ab und zu Leute hat, die Dinge reinschreiben, um es zu ärgern. Also wenn auf unserer Facebook-Präsenz beispielsweise die Janetz gegen Nazis heißt, da Rechtsextreme draufkommen und irgendwelche Kommentare drunter stellen, tun sie das natürlich auch, um zu ärgern. Aber in der Regel sind es tatsächlich ideologische Überzeugungstäter. Also das sind weniger Trolle, die einfach dieses Mittel wählen und sich jetzt denken, ach naja, dann schreibe ich halt mal was Rassistisches rein, weil ich weiß, darauf kriege ich auch eine Reaktion. Sondern tatsächlich sind es in der Regel Menschen, die diesen Rassismus, die diese Menschenverachtung, die antisemitischen Kommentare auch einfach wirklich so meinen.
Frau Haselmann hat von der FAZ hat ja das beschrieben, dass sie dann in den Kommentaren, sagen wir mal, auf verschiedene Typen unterschiedlich reagieren kann. Mal nachfragen, wie ist es denn gemeint, dann mal den Ton anmahnen und am Ende vielleicht auch Nutzer auszuschließen und Kommentare zu löschen. Sind das adäquate Mittel, um mit rassistischer Propaganda, mit rassistischem Hass im Internet umzugehen?
Auch da gibt es ja natürlich verschiedene Stufen sozusagen. Also ich finde irgendwie offenen rassistischen Hass, offene rechtsextreme Inhalte bin ich persönlich dafür, tatsächlich nicht im Internet stehen zu lassen. Auch wenn manchmal die Diskussionen, die daraus entstehen und die demokratischen User, die darauf reagieren, natürlich auch gute Sachen sagen. Aber tatsächlich finde ich, sowas gehört nicht in Internetforen, die eine große breite Öffentlichkeit haben. Aber ganz oft hat man es ja tatsächlich mit solchen Fällen zu tun, dass jemand etwas postet, man weiß noch nicht genau, wie es gemeint ist, und dann finde ich diese Strategien total schlau. Also natürlich macht es total Sinn, denjenigen selbst sich erstmal entlarven zu lassen oder zu gucken, ist es vielleicht tatsächlich jemand, der was Gutes gemeint hat, aber es blöd formuliert hat. Das findet man durch Nachfragen gut raus. Es gibt natürlich auch immer so Gesprächsstrategien, die beispielsweise Neonazis, die organisiert sind, auch verwenden, die im Internet viel unterwegs sind. Die beispielsweise kann man natürlich dann auch auf solche Art und Weise entlarven, also das klassische Themenhopping zum Beispiel, das wird irgendein Thema angesprochen, dann gibt jemand ein Gegenargument dazu, dann sagt derjenige, aha, ja klar, aber was ist damit? Also dieser Versuch, Gespräche zu zerstören, den kann man natürlich zum Beispiel auch wahrnehmen und dann auch als solchen benennen. Und in unserem Bereich merke ich immer, dass sehr, sehr wichtig ist, dass viele Leute genau, glaube ich, diese Müdigkeit haben, die auch schon angesprochen wurde, dass man denkt, was bringt das eigentlich, wenn ich mit demjenigen jetzt diskutiere? Da ist tatsächlich unsere Strategie auch immer zu sagen, man soll natürlich nicht mit dem Nazi diskutieren, das macht wirklich keinen Spaß und bringt nichts, der hört nicht zu und man kriegt nur schlechte Laune davon, aber es gibt halt einen großen, großen Teil von mitlesender Öffentlichkeit, der in der Regel erstmal stumm ist und sich die Diskussion anguckt und den natürlich anzusprechen, nachzufragen, seht ihr das denn auch so, findet ihr vielleicht auch, dass das eine rassistische Äußerung ist, sagt doch auch mal was dazu. Sowas kann sehr, sehr viel bewirken. Und das ist halt sehr wichtig, vor allen Dingen, dass die Kommentare nicht unkommentiert stehen bleiben, weil sonst hat man genau diesen Effekt, dass sich dann die Rassisten ermutigt fühlen und denken, ach, guck mal, hier denken alle so wie ich, ist ja super, kann ich noch mehr Sachen reinstellen. Und wenn rechtzeitig Widerspruch kommt, verlieren die natürlich auch ein bisschen die Lust daran, das zu tun.
Gerade weil Sie diese rassistischen Kommentare angesprochen haben, das ist auch bei uns auf der Fanpage so, dass sich jeder Rassist, der da in irgendeiner Form strafrechtlich relevante Kommentare äußert, dass das natürlich nicht stehen bleibt und dass wir da auch gar keine Diskussion erst anfangen. Also da haben wir ein ganz einfaches Vorgehen, sowas wird gelöscht und im Zweifelsfall wird der User auch sehr, sehr schnell gesperrt und von der Seite verwiesen und auch gemeldet.
Das muss man,
also
das,
da kennen wir jetzt gar keinen Pardon.
Genau, das ist auch wichtig zu erwähnen, dass natürlich Seitenbetreiber für strafrechtlich relevante Kommentare, sobald sie davon Kenntnis haben, verpflichtet sind, die dann auch zu löschen. Aber das Schwierige, gerade ja auch so bei rassistischen und neonazistischen Diskussionen, sind ja so diese subkutanen, so zwischen den Zeilen Andeutungen, manchmal nicht ganz einfach einzuordnenden Äußerungen, oder? Wie man damit umgeht.
Absolut. Und da haben wir im Moment ja die perfekten Beispiele dafür mit Pegida, irgendwie, was uns jetzt alle viel beschäftigt hat und im Internet sowieso. Wo man ja tatsächlich genau in diesem Bereich fällt, dass Leute massivsten Hass ausbreiten, es aber auf eine derartig geschickte Art und Weise tun, dass es natürlich nicht in den strafrechtlich relevanten Bereich fällt. Das heißt, da muss man tatsächlich auch andere Strategien entwickeln, damit umzugehen. Und das ist tatsächlich auch, was jetzt die ganzen Angriffe auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime angeht, die größtenteils übers Netz organisiert werden und auch über die sozialen Netzwerke. Da sehe ich schon irgendwie bei vielen Betreibern von Social-Media-Seiten, aber auch zum Beispiel bei den Unternehmen selbst, wie Facebook oder Google, große Unsicherheiten irgendwie oder große Ängste, ob die Leute nicht doch Asylkritiker sind, auch wenn sie massiv rassistische Kommentare einstellen, die deutlich zeigen, dass sie eigentlich den demokratischen Boden längst verlassen haben. Aber das ist natürlich dann ein Bereich der gesellschaftlichen Verantwortung, den jeder für sich selber auch ausloten muss.
Ja, Google, das kam jetzt gestern die Meldung gerade, hat dann auch diese Karte mit den Flüchtlingsheimen offline genommen, glaube ich, rausgenommen. Die Frage ist immer, wie sehr ist es dann wirklich gelöscht und wo taucht es dann wieder auf? Aber Google zumindest hat erstmal gesagt, wir wollen diese Karte nicht. Das ist in ihren Augen adäquate Reaktion.
Absolut. Also wir arbeiten auch intensiv mit Google zusammen und haben ihnen auch sehr empfohlen, das zu tun tatsächlich, weil ich finde, dass so eine große Plattform tatsächlich Verantwortung hat und diese Verantwortung natürlich auch ausüben kann. Und in dem Fall mit der Karte, die deutlich angelegt war von einer Gruppe, die kein Asylantenheim in meiner Nachbarschaft hieß und damit ganz offensichtlich keine positive Intention hatte, diese Sachen zusammenzustellen, sowas zu löschen und zu sagen, nein, solchen Menschen möchten wir mit unserer Kartenfunktion beispielsweise kein Forum bieten, finde ich wahnsinnig wichtig und ich freue mich sehr, dass Google sich auch so entschieden hat.
Eine andere Menschengruppe, die oft und sehr intensiv Ziel von Hass und Hasskommentaren und persönlichen Anfeindungen ist, sind Frauen, speziell Frauen im Internet, speziell Frauen, die sich dann auch noch feministisch äußern. Eine davon ist Katrin Rönicke, auch hier im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Hallo.
Sie beschäftigen sich seit 10 Jahren ungefähr mit Texten im Netz, schreiben selber eben dann aber auch, haben einen Podcast, der sich mit den Themen beschäftigt, haben früher bei der Medienmannschaft geschrieben, einen Blog, was sich eben mit so Frauen, feministischen Themen auseinandersetzt. Wie waren denn so Ihre persönlichen Erfahrungen?
Also bei mir ging das ganz schnell los, als ich angefangen habe, in das Netz zu schreiben und angefangen habe, Geschlechtergerechtigkeit zu thematisieren, dass ich mir einen Stalker eingefangen habe. Also das wäre auch nochmal was, wo ich so unterscheiden würde. Es gibt eben wirklich richtige Stalking-Fälle. Das bedeutet für mich, dass jemand extrem viel Zeit da rein investiert, jemand anders im Netz zu belästigen. Also viele Stunden am Tag, viele Accounts werden angelegt, die irgendwie verschiedene Charaktere sogar bekommen und sich dann auf einen einschießen. Also so war das bei mir. So hat es im Grunde angefangen. Ich habe dann mich ganz schnell an die entsprechenden Seitenbetreiber gewendet, die leider damals nicht sonderlich viel getan haben. Aber grundsätzlich gibt es eben gegen Stalking auch Gesetze und man kann die Polizei einschalten, man kann Screenshots machen, man kann einfach versuchen, Beweise zu sammeln. Weiter ging es bei der Medienmannschaft, da kamen dann die klassischen Hasskommentare. Es ist so, dass sich im Netz Antifeministen auch organisieren, also alle möglichen Gruppen organisieren sich eben im Netz und da finden sich Leute, die vielleicht bei sich vor Ort Einzelmeinungen sind, aber dort sind sie plötzlich ganz viele und die kamen dann schon in großen Scharen an. Auch da haben wir recht schnell eine Netiquette einfach entworfen, gesagt, also klipp und klar gesagt, wir wollen hier über Feminismus diskutieren. Wer ankommt und sagt, Feminismus ist scheiße, der diskutiert einfach nicht mit, also der wird gar nicht erst freigeschaltet. Und so, ja, also habe ich recht schnell viele Sachen, so Learning by Doing, auch gelernt.
Sie haben ja ein Buch kürzlich veröffentlicht, Bitte freimachen heißt das. In dem ist auch ein Kapitel den Besonderheiten gewidmet, mit denen Frauen online zu kämpfen haben. Also Stalking ist eins davon, nehme ich an. Was sind es noch für Besonderheiten?
Eine Besonderheit ist vielleicht bekannt, das Gamergate, das sogenannte. Da hat Anita Sarkeesian unter anderem, also da sind ganz viele Frauen und Feministinnen involviert gewesen, haben sich damit befasst, was in Computerspielen für Frauenbilder vermittelt werden und haben da offensichtlich in ein Wespennest gestochen. Also da gab es unglaublich viel Hass. Und faszinierend oder spannend ist daran, weil wir es vorhin von Plattformen und der Verantwortung von Plattformen wie zum Beispiel Reddit oder Google hatten, dass in dem Fall man auch sagen kann, dass YouTube mit Sicherheit an diesem ganzen Gamergate ordentlich verdient hat. Weil auf YouTube kann man eben auch Werbung schalten und es gab sehr, sehr viele Hassvideos, wo irgendwelche jugendlichen Spieler oder auch schon mittelalte Spieler sich richtig ausgekotzt haben über diese ganzen Frauen, die jetzt meinen, sie müssten irgendwie ihre Lieblingscomputerspiele kritisieren. Und wenn man da Werbung schaltet und dann irgendwelche zigtausende von Klicks hat, dann hat YouTube natürlich ordentlich an der ganzen Sache auch mitverdient. Und ich finde, solche Fragen muss man eben auch stellen. Wo liegt die Verantwortung und wie kann es sein, dass mit diesem Hass dann auch noch Geld gemacht wird?
Wir haben jetzt eine Weile gesprochen über so verschiedene Erscheinungsformen und ich denke, wir sind uns alle darin einig, dass das Netz für so eine globale Debatte sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Das müssen wir jetzt hier nicht alles nochmal aufzählen, aber es gibt eben doch eine ganze Reihe von sehr, sehr finsteren Ecken. Und mich würde interessieren, wie wir das hier in der Runde, welche Ideen Sie haben, um dieses Netz an sich, diesen Raum zu erhalten und doch die Debatte zu zivilisieren. Also Monika Lewinsky hat kürzlich so einen TED-Talk gehalten. Also die hatte ja eine Affäre mit dem Präsidenten Clinton und hat danach, glaube ich, wirklich sehr, sehr finstere Jahre durchlebt, weil sie zu einer öffentlichen Person wurde und wirklich an allen Ecken erniedrigt und runtergemacht und beschimpft und ins Lächerliche gezogen wurde. Und ihr Argument war, eins ihrer Kernargumente war, und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, die Frau Bodek angesprochen hat, wir müssen es schaffen, im Internet in der Diskussion sowas wie Empathie, Mitgefühl zu etablieren, weil nur wenn man es schafft, sich in andere Menschen reinzuversetzen und es schafft, die Folgen der eigenen Handlung, des eigenen Kommentars abzuschätzen und mit in sein Kalkül einzuziehen, so wie das passiert, wenn man jemandem gegenüber sitzt und sieht, wie er leidet, nur dann ist es möglich, auch ja, wirklich eine zivilisiertere Debatte zu führen. Überzeugt Sie das? Frage ich mal so ganz in die Runde. Katrin Rönnecke schüttelt den Kopf.
Nee, ehrlich gesagt überzeugt mich das nicht sehr, weil meine Erfahrung ist, dass man im Zweifel, die gehen nicht weg. Also die gehen einfach nicht weg. Wir haben gehört.
Wer ist die?
Also in meinem Fall sind es die Antifeministen, Maskulisten. Ja. In ihrem Fall sind es dann die Rassisten und Nazis. Die haben oft eine ideologische Einstellung. Das ist deren Weltbild. Das ist von mir aus auch deren Verschwörungstheorie. Da sind die ganz, ganz sicher, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Und deswegen werden die auch nicht weggehen. Und deswegen glaube ich, liegt es wirklich in der Verantwortung jedes Einzelnen, der irgendwie eine Plattform hat oder einen Blog oder einen Podcast oder eine Seite, wie auch immer gestaltet ist, vor seiner Haustür zu kehren und dafür zu sorgen, dass die einfach gar nicht zu Wort kommen können.
Vielleicht kurz einzuhaken.
Frau Bodnik aus
jetzt,
Wien, genau.
Ich kann für die Frau Lewinsky kann ich jetzt leider nicht reden, aber vielleicht, ich glaube, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem TED-Talk beziehungsweise zu dem, was ich meine mit Empathie. Wenn die Frage ist, wie schaffen wir Empathie im Netz, dann ist natürlich der erste Schritt, und das ist mal so die Grundvoraussetzung, dass wir die größten Fouls klar ahnden. Also dass verletzende Kommentare nicht stehen bleiben und schon gar nicht unwidersprochen stehen bleiben. Ich glaube, ohne Moderation geht gar nichts. Aber wenn die Frage wirklich ist, wie schaffen wir denn ein Diskussionsklima, wo man mitdiskutieren möchte und wo wir eher der demokratischen Debatte dienlich sind, dann glaube ich, ist Empathie unglaublich wichtig. Und die entscheidende Frage ist vor allem für Webseitenbetreiber, dass die einmal sich überlegen, welche Debatte wollen sie eigentlich. Ein Kernproblem der Online-Diskussion ist in meinen Augen, dass einfach da man unten ein Forum eröffnet hat und dann hat gesagt, schreiben Sie Ihre Meinung. Und dann haben halt alle irgendwas hineingeschrieben und der Ton ist extrem rau geworden. Was aber dazu führt, ist, dass wenn ein neuer User heute in einem Forum geht, dann sieht er, wie sich dort Menschen den Kopf einschlagen und denkt sich, okay, dann poste ich auch mit oder ich poste nicht mit. Was fehlt, sind viele Communities, in denen das Medium zum Beispiel klar vorgibt, das ist eine Art von Kommentar, die wir haben wollen, das ist das Niveau, die wir haben wollen. Was es viel mehr bräuchte, ist, glaube ich, so ein bisschen Role Models und Vorbildwirkung, wo man zeigt, das sind eigentlich die eloquenten User. Wir sollten uns viel mehr, finde ich, auf die Wortmeldungen konzentrieren, die tatsächlich lesenswert sind. Und das passiert auch zunehmend. Zeit Online macht das zum Beispiel sehr gut, finde ich. Die haben nicht nur eine sehr strenge Moderation, die heben auch immer wieder einzelne Wortmeldungen so hervor, machen daraus dann Bilder und zeigen, hey, unsere Community ist so intelligent, und der einzelne User merkt, okay, wenn ich wirklich was Konstruktives, Intelligentes dazu beitrage, vielleicht werde sogar ich gefeatured. Und das ist so ein bisschen der Ritterschlag in der Community.
Darf ich mich direkt daran anschließen?
Unbedingt, unbedingt. Frau Hasselmann von der FAZ.
Also ich kann mich da Frau Brodnik nur anschließen. Ich habe ja jetzt vor allem über soziale Netzwerke geredet. Wenn wir jetzt über Communities auf Webseiten reden, finde ich es vor allen Dingen auch noch sehr wichtig, den Leuten eben mehr Stimme zu verleihen, indem man solche positiven oder debattenfördernden Beiträge, die gut sind, egal ob sie jetzt der Meinung des Autors entsprechen oder nicht, hervorhebt. Auch sowas haben wir bei uns bei FAZNET in Form von Top-Kommentaren. Und was ich, glaube ich, auch noch dabei für absolut unerlässlich halte, ist die Einmischung der entsprechenden Autoren von diesen Texten. Ich glaube, dass man das nicht zu niedrig bewerten kann, was das bedeutet, auch für den Ton und den Umgang in so einer Community, wenn der Autor des Textes den Lesern wirklich auf Augenhöhe begegnet und sich in die Debatte zu seinem Thema einmischt.
Ja, dazu fällt mir gerade noch ein, dass es dazu tatsächlich auch gerade eine aktuelle Studie gab, die zum Beispiel gezeigt hat, dass wenn die Redakteure, die halt die Texte selber geschrieben haben, oder die Redakteurinnen, wenn die in das Gespräch mit einsteigen, dass dadurch halt tatsächlich eine sehr große Mäßigung stattfindet, weil halt eine größere Kompetenz wahrgenommen wird. Also weil die Leserinnen und Leser dann den Eindruck haben, jetzt kann ich mit jemand reden, der das Thema auch intensiv recherchiert hat und muss also nicht nur vor mich hinschreien, sondern kann vielleicht auch, wenn ich eine ernsthafte Frage die noch stellen. Also das ist tatsächlich auch erwiesenermaßen so. Was ich aber auch noch sagen wollte, wenn wir wieder in den sozialen Netzwerken sind, sehe ich tatsächlich aber auch eine große Vorbildfunktion darin, wie man sozusagen mit den Inhalten, die man eigentlich nicht möchte, umgeht. Also das heißt, wenn man in sämtliche allgemeinen Geschäftsbedingungen der großen Netzwerke schaut, also Facebook, Twitter, Google, wie sie alle heißen, steht überall drin, dass natürlich Hassrede, Diskriminierung, Abwertung und Ähnliches nicht gewollt ist. Der User oder die Userin, die täglich unterwegs sind, sehen aber eine ganze Menge davon. Und natürlich gibt es auch viele Fälle, beispielsweise, wo in unserem Fall jetzt offen rechtsextreme Seiten nicht gelöscht werden, obwohl sie deutlich nicht dazu beitragen, zu einer demokratischen Kultur, in der alle sich wohlfühlen und gerne miteinander sprechen wollen, während zum Teil auch Seiten, die sich für diese demokratische Kultur engagieren, gelöscht werden. Und das bringt ein anderes Problem sozusagen auf, nämlich die Frage, wie sind die Leute geschult, die in den sozialen Netzwerken selber mit diesen Sachen umgehen sollen? Unserer Erfahrung nach in unserem Themenbereich meistens relativ wenig, und das ist auch ein Teil des Problems. Also das heißt, da sehe ich auch eine Verantwortung der Seitenbetreiber oder der sozialen Netzwerke, eben auch ihre Moderatoren und Moderatorinnen oder die die Community-Care-Fälle bearbeiten, so weit zu schulen, dass sie auch in der Lage sind zu verstehen, was ihnen dort gemeldet wird. Also das ist gerade in den Fällen, wo es dann nicht um den ganz platten, sondern eher um den etwas subtileren Hass geht, oft katastrophal, das geht oft katastrophal schief, und das verstehen natürlich die Userinnen und User auch nicht. Also dadurch werden zum Beispiel auch Menschen, die sich dann gegen solche Formen engagieren, schwer entmutigt, wenn dann ihre Seite gelöscht wird hinterher. Es gab jetzt gerade so einen aktuellen Fall bei uns. Es gibt ja die HOGESA, die Hooligans gegen Salafisten, auch so eine Wutbürgervereinigung aus dem Hooligan-Spektrum. Dagegen gibt es eine Gegenseite, die ganz zauberhaft ist, die heißt Hooligans gegen Satzbau, wo sie sozusagen nur die ganzen in orthografisch falschem Deutsch verfassten Postings von Rechtsextremen und Rassisten nehmen und es sozusagen korrigieren und sagen, wenn ihr schon so darauf pocht, dass eure Nationalität euch so wichtig ist, dann sagen wir euch, wie man es richtig schreibt. Die Seite ist zum Beispiel letztens zweimal gelöscht worden, weil sie offensichtlich natürlich von Rechtsextremen gemeldet wurde und dann nicht erkannt wurde, dass es sich dabei um eine Gegenseite handelt. Also da eine größere Aufmerksamkeit und Sensibilität zu erreichen, ist sehr wichtig.
Ich wollte mal nochmal drauf, Anja oder Katrin Röhrke nochmal?
Ja, letztendlich ist es, glaube ich, eine Frage von personeller Ausstattung. Also man merkt schon, dass die großen Medien, also wir haben ja die FAZ hier dabei und aber auch bei der Tagesschau, bei der Zeit, da tut sich einiges und da gibt es schon große Vorbilder. Da wird gut moderiert. Ich sehe das auch bei der Tagesschau, bei Facebook ganz oft, dass die sagen, wir möchten sie bitten, sachlich zu bleiben und auch ganz viele Sachen gelöscht werden dann im Zweifel. Und das fehlt natürlich bei kleineren Seiten oft noch. Also da mangelt es oft einfach an Geld und an Personal. Und da muss man sich natürlich dann fragen, oder es mangelt auch am Willen. Also ich kann mir vorstellen, wenn man ein großes Unternehmen ist und einfach nur Gewinnmaximierung möchte, dann möchte man natürlich nicht in Personal investieren, das jetzt dafür da ist, solche Sachen zu kontrollieren. Da mangelt es dann einfach an Kompetenz. Und da frage ich mich dann, ob man nicht einfach die Sachen dann lieber schließen sollte, anstatt ein Forum zu bieten.
Also Stichwort Kompetenz. Was mir dazu immer noch einfällt, ist auch die Forderung, die ich immer so habe, dass Eltern mit ihren Kindern und in der Schule dieses Verhalten geübt werden muss. Also nicht nur mit Opfern von Mobbing gesprochen werden muss, sondern dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden müssen und ihnen beibringen muss, wie man so in der physikalischen Welt miteinander umgeht, aber wie man eben auch online miteinander umgeht. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die häufig zu kurz kommt, um eben so eine Kommunikationskompetenz und Empathie ja auch jemandem gegenüber zu erlernen, den man nicht sieht und nicht kennt und dessen Namen man auch nicht liest.
Und wer bringt das zuerst den Erwachsenen bei? In dieser Debatte, mir fällt es immer wieder auf, reden wir immer über die Jugendlichen, die angeblich so viel machen und ganz viele dieser Postings stammen von Erwachsenen. Das hilft ihnen nicht weiter. Ich finde, ihr Ansatz ist absolut berechtigt, dass wenn ich als Elternteil verantwortungsvoll bin und eben nicht will, dass das so ist, dass man dann mit dem eigenen Kind redet, glaube ich, ist auf jeden Fall richtig. Mir fällt immer wieder auf, dass, glaube ich, auch Erwachsene unterschätzen, was sie gerade schreiben und wie das ankommt. Und ein simples Beispiel. In der verschriftlichen Kommunikation entgleist jede Debatte total leicht. Und das passiert bereits beim SMS-Schreiben. Sie schreiben ihrer Freundin, wann bringst du die Milch, wann bist du da? Und dann schreibt der andere nur okay zurück. Und man glaubt, ist der grantig oder hat er keine Zeit gehabt? Das heißt, es fallen so viele Faktoren weg, dass man einfach leicht etwas in die falsche Kehle bekommt oder dann tatsächlich leicht über die Stränge schlägt. Was eher, glaube ich, so langsam stattfinden könnte, wäre so ein generelles Reflektieren darüber, wie schaffe ich es in einem Internet, das großteils verschriftlicht ist, wo ich wichtige nonverbale Signale nicht habe, wie schaffe ich dort so klare Signale zu geben, wenn jemand über die Stränge schlägt? Wie schafft man es, einerseits von der eigenen Sprache sensibler zu werden und andererseits den anderen zu zeigen, okay, das war jetzt in Ordnung, das war jetzt vielleicht nicht so ganz toll.
Jetzt jenseits von Text auch ein paar Ansätze.
Genau.
Also, weil das, was
ein kleines Beispiel. Ja. Ein kleines Beispiel, ich habe vorher gesagt, es fällt so der Augenkontakt weg, die nonverbalen Signale, die eine unglaublich hemmende, empathiefördernde Wirkung haben. Und die Frage ist, was können wir machen? Jetzt ein Smiley ersetzt kein Lächeln, ein Smiley ersetzt keinen Augenkontakt. Es gibt ansatzweise Ideen dazu. Zum Beispiel gibt es die Seite Stack Overflow. Das ist so eine Frage- und Antwortseite für Informatiker. Also wenn ich als Programmierer einen Code schreibe und bei einer Zeile irgendwie auf ein Problem stoße, kann ich das dann online posten und schreiben, hat jemand eine Antwort, kann mir jemand helfen? Und das Interessante ist, das ist eine Community, wo man sich schrittweise Punkte quasi ansammelt. Am Anfang hat man quasi keinen einzigen Punkt und wer kluge Fragen stellt und wer kluge Antworten liefert, der kriegt immer mehr Punkte. Und je mehr Punkte ich in diesem Forum habe, desto mehr Rechte habe ich. Ich kann dann auch moderieren etc. Und immer wenn ich poste, sieht man neben meinem Namen mein Badge. Das heißt, man sieht, wie viele Punkte ich habe. Ungefähr mit einem Blick kann der User erkennen, wie viele Verdienste ich in dieser Community bereits erreicht habe. Und das Interessante ist, wenn ich einmal 10.000 Punkte gesammelt habe, dann werde ich die anderen User nicht total beflegeln oder niedermachen, weil dann verliere ich die Punkte ja wieder.
Das geht heißt, aber auch in die Richtung, dass die Plattformbetreiber eine große Verantwortung haben, um solche Systeme zu implementieren. Mich würde noch mal kurz was anderes interessieren. Wir haben eben schon über diesen Klarnamenzwang gesprochen. Sie haben das für den rechtsradikalen Äußerungen verneint, dass das irgendwie einen Sinn hat. Mich würde mal fragen, wie die anderen das sehen, weil der gerade in der FAZ, der Dieter Nuhr auch einen Text geschrieben hat, der Kabarettist, der auch sich zu Griechenland geäußert hat und da auch einen Shitstorm über sich hat ergehen lassen müssen. Und der schreibt dann quasi, dass diese Anonymität die anonymen Massenaufläufe im Internet quasi eine Pogromstimmung und sowas wie Mittelalter und Hexenverbrennung begünstigen. Wie sehen das die anderen? Sind Klarnamen die Lösung?
Nein, auf keinen Fall. Also ich bin total dafür, dass es im Netz die Möglichkeit gibt, anonym zu sein, weil das eine der großen Errungenschaften auch ist, dass Leute sich trauen, über Dinge zu reden, über die sie sich sonst auch nicht zu reden trauen. Seien es irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche komischen Vorlieben oder irgendwelche Missgeschicke, die ihnen passiert sind. Also ich bin da, oder auch das ganze Anonymous-Netzwerk, das ja auch politisch unterwegs ist und ja auch Möglichkeiten schafft in anderen Ländern, dass sich politische Opposition organisieren kann und so weiter. Also ich glaube, dass dieses Schimpfen auf die Anonymität nicht die Lösung ist. Natürlich schafft Anonymous dann auch Strukturen oder eben technische Mittel, mit denen jemand mir E-Mails schicken kann, die dermaßen unter die Gürtellinie gehen, dass mir erstmal schlecht wird, und das passiert auch. Aber damit muss ich dann vielleicht leider auch ein Stück weit leben.
Gehört denn vielleicht auch dazu, dass wir, die sich da im Internet bewegen, auch ein dickeres Fell zu legen?
Ja, auf jeden Fall. Doch,
vielleicht
auf jeden
Fall. Ist es unter keinen Umständen, unter gar keinen Umständen.
Doch,
sorry, nein.
Okay, also jetzt, okay, dann fangen wir mal an. Also kurz nochmal Katrin Röhl gesagt, auf jeden Fall dickeres Fell ist angesagt.
Ja, ich habe selber gar kein dickes Fell und bin super empfindlich, aber ich glaube, wenn man wirklich alles an sich ranlässt, also zum Beispiel eben diese E-Mail, die von Anonymous geschickt wurde, dann macht man einen großen Fehler. Eine Bekannte von mir hat irgendwann mal angefangen, solche E-Mails in einen bestimmten Ordner einzusortieren und hat sich gesagt, ich lese die nur, wenn ich gut drauf bin. Wo ich ganz klar sage, ich sehe nach einem Satz, in welche Richtung die ganze Sache geht, und lösche diese E-Mail dann. Ich beschäftige mich damit nicht. Und das ist schon eine Form von Resilienz auch. Und man kommt auch nicht umhin, wenn man zum Beispiel auf Twitter ist, ich habe es vorhin erzählt, ich war dort 2 Jahre nicht, sich eine gewisse Resilienz anzueignen, weil dort gibt es einfach so Mechanismen und Dynamiken, dass Leute in eine Richtung schwimmen und auch erstmal vielleicht gar nicht merken, was sie da tun. Also Dieter Nuhr meint ja wahrscheinlich genau solche Sachen. Da entsteht einfach sehr schnell ein Mob, wenn ich das mal so nennen darf. Da entsteht auch schnell Mobbing, wie man es aus der Schule auch so ein bisschen kennt. Das sind Dynamiken, die auch offline zwischen Menschen passieren können. Und das rechtfertigt das alles nicht, und trotzdem die einzige Möglichkeit wäre dann eben nicht mehr auf Twitter zu sein. So, das finde ich mittlerweile auch nicht mehr gut, sondern man braucht einfach schon ein dickeres Fell und eine gewisse Resilienz.
Ingrid Brodnik widerspricht in Wien ganz vehement.
Heftigst. Ich glaube, das wäre die totale Kapitulation. Also wir reden jetzt eigentlich seit, ich weiß nicht, einer halben Stunde über, wie furchtbar das ist, dass diese Hasspostings existieren. Die Lösung kann nicht sein, dass wir anfangen, das zu tolerieren. Aber die dicke Haut, das dicke Hautargument ist unglaublich gefährlich. Das passiert nämlich gerade im Feminismus dauernd, dass Frauen so etwas erleben und dann heißt es, ja, lass dir halt eine dickere Haut wachsen, dann nimmst du dir nicht so zu Herzen. Und das kann wirklich nicht die Antwort sein. Die Antwort muss sein, dass man ganz klar sich auf die Seite derjenigen stellt, die gemobbt werden. Die Aussage, dass man vielleicht nicht alles, dass man nicht bei jeder bösen Wortmeldung alles hinschmeißt, okay, aber ich warne davor zu sagen, lass dir eine dickere Haut wachsen. Die Antwort, lass dir eine dickere Haut wachsen, diese Antwort ist eigentlich das Problem. Diese Antwort beschreibt das Problem, nämlich dass über Jahre hinweg nicht ernst genommen wurde, welche Tonalität in vielen Foren herrscht, dass über Jahre hinweg nicht in Moderation investiert wurde, dass zu wenig Sicherheitsmechanismen gemacht wurden. Ich verstehe schon, was damit gemeint ist, also dass man auch für sich selbst Mechanismen entwickeln muss, wenn mal was Blödes kommt. Aber ich warne wirklich vor dem Satz, lass dir eine dickere Haut wachsen, da schwingt in meinen Augen genau das Falsche mit.
Die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Also ich glaube, dass es immer ein Teil ist, dass man einfach auch ein bisschen mehr sich diese dicke Haut zulegt, überhaupt gar keine Frage. Aber dass auf gar keinen Fall eine gute Moderation von Foren und von Social-Media-Kommentaren ersetzt. Das muss irgendwo in der Mitte sein. Und dass eine Klarnamenpflicht irgendwie wirklich rassistische Kommentare verhindert, darüber haben wir auch vorhin gesprochen, dass das einfach in den meisten Fällen nicht funktioniert. Überhaupt gar keine Frage. Aber zum Beispiel die Option, dann ein Netzwerk zu verlassen, nur weil man das Gefühl hat, da wird über mich schlecht geredet, halte ich auch für keine gute Entscheidung. Weil solange man noch dort ist, kann man ja auch in diese Debatte auch selbst eingreifen. Und da halt eben schauen, mit wem lässt es sich diskutieren, diese Chance wahrnehmen mit denen nicht zu diskutieren ist, muss man sich ja auch da nicht abgeben.
Ich glaube, wir haben jetzt über, wir müssen so ein bisschen auf die Zeit gucken, aber Simon, Raphael, sagen Sie noch mal kurz.
Gut, einen Hauch möchte ich dazu auch noch beitragen. Ich glaube tatsächlich, dass es auch verschiedene Ebenen sind, von denen wir gerade sprechen. Also ich glaube, insgesamt eine dicke Haut sich zuzulegen, ist meiner Meinung nach auch die falscheste Seite, weil man in einer Demokratie dafür sorgen muss, dass alle an einem Gespräch teilhaben können, gerade auch die Minderheiten irgendwie, und man nicht tolerieren kann, dass bestimmte Gruppen ausgegrenzt werden, die dann keine Lust mehr haben mitzusprechen.
Oder Angst haben, genau.
Aber auf einer persönlichen Ebene stimmt es natürlich schon irgendwie, also wenn man sich in dem Bereich engagiert und wo man erfahrungsgemäß mehr mit solchen Shitstorms und Hassmails zu tun hat, lohnt es sich natürlich, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Also ich glaube, das war auch, was gemeint war. Ich sag's mal so, die ersten 4 Mails, die ich bekommen habe in meinem Leben, wo drin stand, dass man mich wie auf verschiedenste Art und Weise irgendwo aufknüpfen müsste, die haben mich noch schwer beunruhigt irgendwie. Inzwischen ist es eher so irgendwie, dass es mir so geht, dass ich mich ärgere, dass strafrechtliche Konsequenzen manchmal nicht so angedroht werden können, wie es sein müsste, weil es dann eine E-Mail war, die persönlich war und man die erst veröffentlichen muss, bevor man es dann anzeigen kann. Sowas ist blöd, aber an solchen Dingen kann man praktisch arbeiten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen damit gemeint, sich selber nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen, damit man weiter dagegen arbeiten kann. Und das ist natürlich wichtig.
Brauchen wir denn, wo Sie das gerade ansprechen, rechtliche Anpassung?
Ja, natürlich. Massiv. Also beispielsweise, also das heißt, wahrscheinlich braucht man gar keine rechtliche Anpassung, man müsste nur eine Anwendung haben von Dingen, die jetzt schon existieren. Also beispielsweise, ich bin immer wieder wahnsinnig fasziniert davon, wie viel tatsächlich strafrechtlich relevante Inhalte offen im Internet stehen, und wenn man die anzeigt, irgendwie die Polizei tatsächlich oft auch noch vor einem sitzt und sagt, wo haben Sie das denn gelesen? Kann ich das hier auch auf diesem Computer aufmachen? Das heißt, ja, ich plädiere vor allen Dingen stark für Medienkompetenzschulungen, auch für die Justizbehörden und die Polizei. Fände ich total hilfreich und wichtig für meine Arbeit, muss ich sagen. Und ich glaube, das würde auch viel verändern, wobei man sagen muss, dass jetzt im letzten halben Jahr speziell das auch schon sehr viel besser geworden ist. Also dass tatsächlich öfter zum Beispiel auch Kommentare auf Facebook oder so dazu führen, dass Leute auch verurteilt werden. Und das sind zum Beispiel, glaube ich, auch jenseits der Zivilgesellschaft wichtige Zeichen, die gesetzt werden müssen, damit Leute nicht den Eindruck haben, sie können machen, was sie wollen.
Ich wollte eine Sache noch ansprechen, und zwar ganz kurz vor Schluss. Wir haben über die Verantwortung von der Plattformbetreiber Google, Twitter, Facebook gesprochen. Wir haben viel über die Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten von, sagen wir mal, journalistischen Medien gesprochen, Moderation, Hervorhebung guter Kommentare, Etablierung einer, sagen wir mal, zivilisierten Diskussionskultur. Eine ganz große Gruppe, glaube ich, die aber auch noch wichtig ist, sind die Leute, die einfach nur mitlesen. Da haben Sie kurz was dazu gesagt, so nach dem Motto, Kommentare nicht unkommentiert stehen lassen, gerade stellen. Aber was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, auch jetzt speziell, wenn Menschen persönlich angegriffen werden, was jeder machen kann, glaube ich, ist zu twittern oder eine Mail zu schicken und zu sagen, hey, halt durch, oder wenn du Hilfe brauchst, also persönlich anzusprechen, persönlich Unterstützung zu gewähren. Das war auch eine Sache, die Monika Lewinsky gesagt hat. Ein persönlicher, ermunternder, ermutigender Tweet oder Posting bei Facebook wiegt so viel wie 20 Hassmails, oder?
Auf jeden Fall. Also, und es schützt einen auch niemand davor, dass man innerhalb der eigenen Peergruppe irgendwie mal gemobbt wird. Und gerade dann ist es oft am verletzendsten und gerade dann ist es oft am wichtigsten, dass andere signalisieren, hey, das war jetzt nicht okay und ich stehe hinter dir. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig.
Es gibt noch eine andere schöne Möglichkeit, wie man mit sowas umgehen kann, finde ich persönlich. Ich weiß nicht, wer von Ihnen von Hate Poetry gehört hat, wo unter anderem auch Özlem Gezer und Yassin Mushabash organisiert sind, die sozusagen solche Kommentare unflätigster Art, ob per Mail oder über soziale Netzwerke, öffentlich vorlesen und laut darüber lachen.
Heilsam, finden Sie?
Ich glaube, es ist heilsam. Es regt natürlich auch zum Nachdenken an. Nichtsdestotrotz ist es aber auch eine Form, das Ganze in die Öffentlichkeit zu tragen, die Debatte anzustoßen, auch mit anderen und nicht nur mit denen, die tatsächlich als Journalisten oder Podcaster, wie auch immer, in irgendeiner Form dort aktiv sind, sondern wirklich sozusagen den Leuten auch mal zu zeigen und zu spiegeln, was da sozusagen ankommt bei den Leuten und dass man es sozusagen vielleicht dann nochmal aus einer anderen Perspektive betrachtet. Ich glaube, das macht es mit den Zuschauern von diesen Veranstaltungen.
Wunderbar. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Ich danke meinen Gästen ganz herzlich für ihre Zeit, dass sie hier waren, dass sie sich die Zeit genommen haben, ins Studio zu gehen. Alle Informationen zu den Gästen, den Podcasts, ein paar Links gibt es natürlich wie immer auf der Seite breitband.deutschlandradiokultur.de. Das war das Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir haben natürlich wie immer nicht alle Fragen restlos beantworten können, aber ich denke, wir haben die wichtigsten Protagonisten genannt und dass technische Möglichkeiten nur ein Teil der Lösung sein können, denke ich, ist auch klar geworden. Aber wenn sich jeder sag mal, überlegt, was in seiner Verantwortung steht, um die Debatte zu zivilisieren und das dann auch umsetzt, so gut er kann, sind wir schon ein großes Stück weiter. Ich danke fürs Zuhören, bleiben Sie uns gewogen, schönes sonniges Wochenende noch. Bis dann, tschüss.
I'm gonna go get some food.